Ja, also ich mache das Bier jetzt auf, du auch?
Ja, ich auch.
Okay, los.
Los.
Oh, das war aber ein müder Plop hier.
Ja, jetzt muss ich das erstmal eingießen.
Ja, solange wie der Wein hier eingießt. Ich trinke heute Marke Altmünster Brauerbier Winter Dunkel aus Kempen.
Schon wieder ein Dunkelbier.
Ein sehr, sehr schlichtes, sehr kleines Label. Insofern kein Klappentext. Winterbier Dunkel. Ich muss nochmal probieren. Schön. Was trinkst du?
Ich trinke ein Krušovice Imperial. Und zwar ist es ein tschechisches Bier. Gebraut seit 1581. Das hat tatsächlich einen Klappentext. Ja, mal kurz gucken.
Klappentext kommt am Ende, fällt mir gerade auf.
Ah, okay. Ja, ist auf jeden Fall ein böhmisches, tschechisches Bier. Ne? Wir sprechen heute mal wieder über ein Buch und das heißt, der Johannes hat ein Buch gelesen und ich werde ihn dazu ein bisschen was befragen. Was für ein Buch hast du denn gelesen, Johannes?
Dieses Buch heißt Lean Startup, wobei ich korrigieren muss, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe das Hörbuch gehört.
Ja.
Die Notizen alle schon in ein Notizbuch geschrieben und dann in einem Flieger gelassen und so bin ich etwas schlecht vorbereitet, weil ich die ganzen Notizen nochmal sammeln musste. Aber trotz allem, das Buch heißt Lean Startup. Es geht darum, wie man ein Startup, also ein Unternehmen, was neu anfängt. In Deutschland sagt man eine Neugründung oder Selbstständigkeit etwas effizienter gestalten kann. Ja, das Buch kostet in Deutsch als Taschenbuch 19,99, Kindle kostet 15,99, die englische Variante kostet 15 Euro als Taschenbuch, beziehungsweise 14,95 und 10,99 als Kindle. Das Hörbuch kostet 24 Euro knapp. Ich habe es im Amazon Audible-Abo, deswegen hat es mich nur meine Credits gekostet. Insofern man kann dann so ein Buch, was 8 Stunden lang ist, schon schön schnell in dreifacher Geschwindigkeit hören und sich die ganze Sache reinfinden. Das finde ich an der Stelle ganz interessant. Soll ich mal den Inhalt beschreiben?
Ja, fangen wir an.
Ja, also im Wesentlichen hat dieses Buch 3 Punkte, nämlich dass zum einen, dass man sich der Hypothesen, die man in einem Startup hat, bewusst macht, also sich bewusst macht, dass wenn man jetzt rausgeht und Schuhe verkaufen will, dass man die Hypothese hat, dass die Schuhe, dass man Schuhe verkaufen kann und dass diese Hypothesen halt überprüft werden müssen, dass man sich klar macht, da muss man ein Experiment durchführen, das zu überprüfen. Und um das zu überprüfen, bringt man die Sachen besonders schnell auf den Markt. Also man baut nicht 3 Monate lang sein Schuhgeschäft auf und macht da wunderschöne Schuhe rein und ganz tolle IKEA-Regale, um dann festzustellen, dass direkt in der Pampa niemand Schuhe kauft. Hat er einen Punkt, den nennt er Validated Learning. Das ist nochmal, also Validated Learning heißt sowas wie was heißt validated, meine ich?
Validieren heißt überprüfen.
Ja, überprüftes Lernen. Dass man halt sich vorher klar ist, was man lernen will und das dann durch Experimente lernt, sagen wir es mal so.
Okay, diese Business-Hypothese überprüfen, das funktioniert ja nicht mit allem. Also ich meine, mit dem Schuhgeschäft ist gerade mal ein Beispiel, wo ich mir echt denke, das funktioniert nicht, weil wenn du dich an den Straßenrand stellst, mit dem Tisch, wo Schuhe drauf sind, ist das einfach nochmal was anderes, wie wenn du einen schönen Schuhladen hast, wo du High-End-Schuhe verkaufst. Also
ja, aber du musst dann halt Wege finden, um zu wissen, ob die Leute High-End-Schuhe kaufen wollen. Ich meine, du kannst dich ja nun nicht in, weiß ich nicht, Berlin, Neukölln hinstellen und da einen Schuhladen aufmachen für High-End-Schuhe und dich dann nachher wundern, dass es niemand kauft.
Ja, okay. Also auch so ein bisschen Marktbetrachtung und gesunder Menschenverstand, meinst du?
Ja, eben nicht so viel gesunder Menschenverstand, sondern tatsächlich in der Realität ausprobieren. Er hat da so ein schönes Beispiel drin, um dem vorzugreifen. Es gibt so einen Schuhhändler, den Namen habe ich mir nicht richtig aufschreiben können, weil, wie gesagt, ich habe das Ding nur gehört und nicht gelesen. In den USA. Das ist ein amerikanischer Schuh-Online-Versand. Und der hat halt gesagt, eigentlich würde ich gerne Schuhe online kaufen, aber das geht ja nicht, deswegen möchte ich jetzt selber Schuhe online anbieten. Und er hatte dann am Anfang die Theorie, dass Leute online Schuhe kaufen. Und statt jetzt sich ein Lager anzuschaffen und so weiter, ist er hingegangen bei lokalen Schuhhändlern und hat gesagt, darf ich ihre Produkte fotografieren? Ich verkaufe die dann im Internet. Und dann haben einige wohl gesagt, ja, mach doch, mir doch egal. Und dann ist er hingegangen, hat die Dinger fotografiert, die im Internet angeboten. Und wenn dann jemand das Ding gekauft hat, ist er in die Schule hingegangen, hat die zu vollem Preis gekauft und verschickt. Mhm. Natürlich da noch mit Verlust, aber er hat eine ganze Menge validiert. Er hat vor allen Dingen auch validiert, wie so die Customer Interaction ist, also wie die Kunden damit umgehen, wie viele Schuhe zurückgesendet werden, wo die Probleme liegen und wie man Größensätze unterstützen kann. Und all diese Dinge, die dir vielleicht so spontan nicht einfallen, wenn du nur sagst, ich möchte Schuhe verkaufen, hat er halt gemacht, ohne ein großes Lager im Rücken zu haben und dann auch mit einer Basis, wo er viel einfacher sagen könnte, oh, war doch nichts, kann ich irgendwas anderes machen.
Ja, okay. Okay.
Also das heißt, gehen wir durch die Struktur des
Buches. Ja, genau.
Gehen wir durch die Struktur des Buches. Also, ich musste nachher rausschneiden. Und zwar, das Buch beschäftigt sich mit es hat drei Teile. Der erste ist die Vision, also erklärt, was das Lean Startup ist. Er definiert es, er definiert den Lernprozess und sagt, was er mit Experimenten meint. Der zweite Teil ist Steuerung. Also wie steuere ich ein Lean Startup? Das eine Kapitel beschäftigt sich mit der Differenz zwischen der Hypothese, was die Kunden wollen und was die Kunden wirklich wollen. Wie man Tests macht, wie man Dinge messen kann und wie man einen Kurswechsel vollziehen kann. Was ganz wichtig ist, weil er der Meinung ist, dass das tatsächliche Startup immer eine Symbiose zwischen meiner ursprünglichen Vision ist, also dem, was ich machen kann, ich möchte Schuhe verkaufen online, und dem, was Kunden wirklich brauchen. Und das kann zwar ähnlich sein, aber es wird sicher nicht identisch sein mit meiner ursprünglichen Vision. Und dann zum Schluss die Beschleunigung, also das, wie das Startup dann tatsächlich wächst, also mit wie mache ich Wachstum, wie passe ich mich an, wie finde ich heraus, warum etwas nicht funktioniert, und Innovation. Ja, das ist das Buch in Kapiteln. Fragen?
Das kommt später sicher. Also ich meine, mir sind jetzt dazu zwei, drei Geschichten eingefallen. Haben wir eigentlich erklärt, was Lean bedeutet? Also so dieses ganze Lean-Umfeld?
Das haben wir auch noch nie richtig besprochen, ne? Also Lean als Wort muss ich jetzt nochmal, ich muss da jedes Mal nachgucken, was Lean eigentlich bedeutet.
Schlank.
Bitte?
Schlank.
Schlank. Schlank oder mager? Also, was bedeutet ein mageres Startup? Das bedeutet, dass die Leute, die in diesem Startup sind, nicht ständig zu McDonald's gehen.
Wenn sie das tun, nur einmal die Woche und sonst nichts essen, ja?
Lean kommt aus dem von Toyota, und zwar gab es ja dieses Lean Manufacturing. Da haben sie halt festgestellt, oh, wie können wir denn competitive, heute ist schlimm. Wie können wir mit General Motors und so weiter konkurrieren, und haben sich dann etwas ausgedacht, das war Lean Manufacturing, in dem halt die Prozesse, die in deren Autofabrik durchlaufen, also bei dem Zusammenbauen eines Autos, halt besonders schlank sind. Es gibt nur eine Assembly Line. Die Mitarbeiter dieser Assembly Line haben genau eine Aufgabe. Es gibt klare Vorgaben, wie sie Hilfe bekommen können. Also auf dieser Pipeline da kann man so eine Glocke ziehen und dann stoppt die gesamte Assembly Line, also die gesamte, was ist Assembly Line?
Ja, Produktions, das Fließband.
Das Fließband, genau. Dann kann ich das Fließband tatsächlich stoppen, beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, ich muss das Fließband stoppen, dann ziehe ich an so einem Ding und dann kommt mein Chef und der schreibt mich nicht an und sagt, warum arbeitest du so langsam, sondern der hilft mir dann, schneller zu arbeiten. Mhm. Alle diese Prozesse sind sehr qualitätsgetrieben, also jeder Mitarbeiter ist für die Qualität mitverantwortlich. Und es wird immer genau geguckt, wie lange dauert was und man, jeder hat das Recht, das Fließband zu stoppen und zu sagen, hier, das könnten wir doch so und so besser machen. Und das passiert tatsächlich relativ häufig. Es ist nicht so, dass nur ab und zu mal diese Bell gezogen wird, sondern es wird ständig gezogen. Das ist so die Herkunft von Lean Manufacturing. Hat natürlich irgendwie auch sich in die agile Softwareentwicklung ein bisschen übertragen, in leichter Veränderung, aber man hat diese Qualitätsschritte und diese verschiedenen Karten, die dann auch auf dem Kanban-System kommen, ein bisschen übernommen. Und ja, Lean Startup ist im Prinzip das Weiterführen dessen auf die Unternehmensgründung und auch auf die Prozesse innerhalb eines Unternehmens.
Das heißt, es geht hauptsächlich darum, erstmal alles so schlank wie möglich zu halten und nicht so ausufernd und restriktiv wie möglich alles einzugrenzen, sondern erstmal zu sagen, okay, jeder hat die Verantwortung, dass das Beste hinten rauskommt, wie was möglich ist. Und wie wir das machen, ist erstmal egal. Wir müssen nur gucken, dass die Qualität am Ende stimmt.
Und dann entwickelt sich das. Und wir müssen halt gucken, dass wir möglichst viel Feedback drin haben. Ne? Also wenn an einer Stelle auf diesem Fließband jetzt, weiß ich nicht, 20, 30 Mal in der Stunde diese Glocke gezogen wird, dann merkt man, irgendwas läuft hier schief. Mhm. Also aus irgendeinem Grund kann dieser Arbeiter die ihm gestellte Aufgabe nicht erfüllen. Und dann muss man halt gucken, warum. Und klassischerweise guckt man dann nicht, warum arbeitet der faule Hund so langsam, weil das hilft nicht. Sondern der macht das ja aus irgendeinem Grund. Das liegt wahrscheinlich irgendwie daran, dass irgendwas zu umständlich ist, dass das Auto falsch rum ankommt oder was weiß ich.
Okay. Und warum reden wir da jetzt eigentlich drüber?
Warum reden wir darüber? Genau. Ja, ich habe die Frage natürlich bewusst reingeschrieben. Es geht in dem Lean Startup geht es um Entrepreneurs, also Leute, die etwas Neues einbringen, ein neues Produkt rausbringen. Und er argumentiert halt, dass das nicht nur für Startups gilt, sondern dass auch Unternehmen immer wieder Innovationen, neue Produkte auf den Markt bringen müssen. Eins der Unternehmen, das er zum Beispiel als Beispiel anbringt, heißt, wo steht's hier? Intuit. Intuit ist ein Hersteller von Tax-Software, also mit dem man seine Steuern in den USA feilen kann. Mhm. Und die hatten so ein PC-Produkt. Und sie wollten jetzt auch eins machen, mit dem man sie wollten es für dieses Produkt einfacher machen, Rechnungen in das Steuerprogramm reinzubringen und haben dann gesagt, naja, wenn die Leute die Rechnung scannen, dann kann man die ja da reinbringen. Und dann haben sie das mal ganz kurz in den Markt gebracht und haben gemerkt, die meisten Leute haben keinen Scanner zu Hause. Mhm. Ist natürlich irgendwie blöd. Und haben aber dann die Leute gefragt und meinte, ja, wäre das nicht cool, wenn ich mit meinem Mobiltelefon ein Foto davon machen kann? Haben sie gesagt, okay, mach mal ein Foto mit deinem Mobiltelefon. Und dann haben die Leute gesagt, wäre das nicht cool, wenn ich dann gleich die Taxes auf dem Mobiltelefon machen kann? Und dann haben sie das gemacht und haben also ein Gegenprodukt zu ihrem Desktop-Produkt aufgebaut, sehr erfolgreich, und sich halt ein neues Kundensegment damit erschlossen. Mhm. Und geschafft haben sie das, weil sie zum einen am Anfang nicht alles angeboten haben. Also sie haben, man konnte auf dem Handy nicht sein komplettes Taxform von Kleinstbürger bis hin zu großen Unternehmen ausfüllen, sondern nur in Kalifornien, nur wenn du ganz einfache Steuern gemacht hast. Mhm. Aber das hat halt dazu geführt, dass sie relativ schnell ihre Hypothesen validieren können. Oh, klappt doch. Und dann haben sie halt gemerkt, was die Leute benutzen, was die Leute nicht benutzen. Und so ein erfolgreiches Zweitprodukt aufgebaut.
Also,
und weil man das innerhalb von einem Unternehmen machen kann, geht's, ja, habe ich mir gedacht, macht vielleicht Sinn, das Ganze hier zu besprechen, weil viele Leute wollen vielleicht die Unternehmen verbessern.
Genau. Also das heißt, wir reden jetzt quasi über ein Lean Startup Buch, wo wir aber auch sagen, wenn du jetzt kein Startup machst, sondern einfach nur ein neues Produkt oder ein neues Projekt in deiner Firma anfängst, dann funktioniert das alles genauso.
Ja, ja, kann man sicher sagen. Mhm. Was man auch sehen muss ist, oder was man ganz interessant sehen kann, ist, ich glaube, unseren vorigen Gästen, dem Fred und auch dem Jens, hätte dieses Buch sehr geholfen, weil sie vielleicht so eine Idee gehabt hätten, wie sie schneller auf bestimmte Erfahrungen, die sie da gemacht haben, gekommen sind. Ne? Also Fred hat das ja ganz stark beschrieben, dass sie da auch ab und zu dann irgendwann gemerkt haben, es klappt gar nicht. Und das liegt halt daran, dass sie ihre Hypothesen sehr spät erst testen konnten.
Ja.
Und bei Jens, der war ja auch in der Situation, er wollte erst Schulungsvideo an Endkunden verkaufen und hat dann... Ja. Ja, hat dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, oh, Privatleute kaufen das aber nicht und jetzt geht's an Unternehmen. Mhm. Da kommen wir nachher auch zu, dass nämlich ein Richtungswechsel manchmal relativ wichtig ist. Mhm. Also vielleicht mal als Studium zu empfehlen den beiden.
Genau. Okay, also das heißt, wir werden uns jetzt erstmal, glaube ich, so quer durchs Buch hangeln. Und was ganz wichtig ist, was ich jetzt halt so am Anfang mir behalten habe, ist quasi, dass du erstmal gucken musst, wie kriegst du das überhaupt raus, ob deine Idee das Richtige ist. Ne? Also das heißt, du hast jetzt irgendwie eine Idee, du hast sie definiert und dann fängst du erstmal an und machst erstmal irgendwie so ein paar Experimente. Aber die Frage ist ja dann, wie solltest du die Experimente aufbauen und was machst du mit den Ergebnissen?
Ne, also ja. Das heißt, ne? Also der erste Punkt ist, er hat im Buch ein schönes Beispiel. Viele Startups werden gebaut wie ein Raketenstart. Wenn man jetzt von den allerneuesten Entwicklungen in der Raketentechnik absieht, dann ist es ja so, dass wenn man eine Rakete in die richtige Richtung startet, oder wenn man eine Rakete startet, dann feuert man die ab und dann fliegt die in die richtige Richtung. Und wenn man beim Start einen kleinen Fehler gemacht hat, dann geht's halt schief. Mhm. Und er sagt halt, Startups werden oft wie so Raketen gemacht. Und er denkt aber, dass Startups eher gemacht werden sollen wie Autos, also wie ein Auto fahren. Wenn du zur Arbeit fährst, hast du ja ein Lenkrad.
Ja.
Und du stellst das Lenkrad nicht, wenn du losfährst, so ein, dass du ankommst, weil das würde nicht dazu führen, dass du ankommst, sondern du justierst das Lenkrad ständig und du kriegst ständig Feedback von diesem Lenkrad, ob du gerade richtig fährst oder ob du auf eine Wand zufährst und du hast immer die Möglichkeit, relativ schnell umzusteuern. Wenn du quasi das Lenkrad wechselst, also wenn du das Lenkrad zu einer Seite drehst, machst du ein Experiment, ob du um diese Kurve rumkommst, bildlich gesprochen. Mhm. Und wenn du merkst, das Auto dreht nicht genug, dann drehst du ein bisschen mehr, wenn es zu viel dreht, drehst du ein bisschen zurück. Du hast also ein sehr klares Feedback, wie du mit diesem Auto fährst. Und mach sehr viele kleine Experimente, die dich dann letztendlich jeden Tag zur Arbeit bringen. Mhm. Das ist seine Idee. Mhm. Und das Ganze formuliert er in einem Zyklus, der heißt Build, Measure, Learn. Also erstmal was bauen, dann messen, ob es klappt und dann aus der Messung lernen. Mhm. Und das, dieses Lernen bezieht sich halt darauf, was, ja, was will ich erreichen mit meinem Starter? Es gibt zwei Hypothesen, die so zentral sind dafür, also zu denen ich lernen muss. Das eine ist die Wachstumshypothese und das andere ist die Werthypothese. Also die Werthypothese bezieht sich halt auf den Kunden. Was für einen Wert biete ich dem Kunden an, dass er dafür bereit ist, Geld zu geben? Also und das andere ist die...
Also wie viel kann ich damit verdienen? Quasi? Oder?
Ja. Im Prinzip, wie viel kann ich verdienen, ja. Mhm. Es geht aber natürlich da auch so ein bisschen darum, wie viel Wert erreiche ich denn bei dem Kunden, um potenziell Geld zu verdienen. Ne? Wenn ich sowas anfange, dann sind diese Experimente schon öfter mal Verlustgeschäfte.
Ja.
Also gerade mit das Schuhbeispiel am Anfang, weil ich meine, er hat halt sozusagen zusätzlich seine Arbeitskraft da reingesteckt, obwohl er dann das zu vollem Preis im Schuhladen gekauft hat und nicht aus dem Großhandel. Aber der Wert beim Kunden ist halt das Entscheidende. Wie viel ist der Kunde bereit, dafür zu zahlen, sozusagen?
Ja.
Und die zweite Hypothese ist halt die Wachstumshypothese. Also wie viel mehr Kunden kann ich denn über dieses Feature, über diesen weiteren zusätzlichen Schritt in meinem Business erreichen? Ja. Und diese beiden Hypothesen, also ich fange mit zwei kleinen Hypothesen an, also was weiß ich. Ich fange mal an und sage, okay, Leute sind bereit, online Schuhe zu kaufen und ich denke, ich kriege in der ersten Woche 100 Kunden. Also ich sage, das ist meine Hypothese, das will ich lernen.
Mhm.
Und das ist, wir sind jetzt in der Planung davon.
Ja.
Dann definiere ich, wie ich das messen will und dann baue ich das Produkt, was ich am Ende oder was ich haben will. Und dann geht der Zyklus quasi in der Realität von vorne los. Also du planst rückwärts und arbeitest ihn vorwärts ab. Macht das Sinn?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Und dann, wenn ich das ganz viele kleine Tests gefahren habe und dann quasi weiß, dass es funktioniert, im Prinzip, dann kann ich ja quasi anfangen, das Ding live zu bringen und an kleinen Verbesserungen zu arbeiten oder so, ne?
Ich glaube, da hast du einen Punkt falsch verstanden. Du machst das machst ein Experiment.
Mhm.
Und dabei stellst du was fest und dann erweiterst du ja das Grundexperiment. Also,
Das heißt, ich sag dann, ich möchte Schuhe verkaufen. In der ersten Woche gucke ich, dass ich 100 Leute kriege. Dann überlege ich mir, dass ich im ersten Monat vielleicht, dann kann ich ja auch an der Basis von den 100 Leuten ausrechnen, was ich verdienen möchte, quasi was mein Gewinn sein soll am Ende. Und dann kann ich das hochskalieren und kann sagen, okay, ich mache in den nächsten 2 Monaten 1000 Kunden. Und dann irgendwann komme ich ja auch wieder in diese Gewinnspanne rein, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich wirklich anfangen, Geld zu verdienen.
Ja, die Grundidee ist halt, dass du dann auch daraus lernst, was du anders machen musst. Ne?
Ja.
Es gibt dann einen, zumindest im Online-Bereich einen sehr schönen Test, der nennt sich Split-Test oder AB-Test.
Mhm.
Amazon macht das zum Beispiel. Wenn die ein neues Feature ausrollen, dann kriegt die Hälfte der Kunden das eine und die andere Hälfte der Kunden das andere.
Mhm.
Und dann gucken sie einfach mal, wer mehr Umsatz generiert. Und das sind so kleine Experimente, die man machen kann, um halt festzustellen, laufe ich da mit diesem Feature in die richtige Richtung?
Okay.
Und dann vergleicht man einfach die Kundengruppen und kriegt daraus ein Ergebnis, was dann an der Stelle besser ist. Und das Wichtige ist halt, dass man genau diese Bereiche findet, wo man das machen kann. Bei Amazon ist das so derzeit, und Amazon ist an der Stelle natürlich jetzt in diesem Status auch wieder eher so ein Lean Enterprise, also ein gestandenes Unternehmen, was Lean Prinzipien nutzt als ein Startup.
Ja.
Ein Engineer, also ein Softwareentwickler, meinte, wenn man Werbung für Produkte auf der Bestell, auf der nicht Bestellseite, auf der Seite, nachdem man etwas in den Warenkorb gelegt hat, bekommt, kauft man mehr ein. Ne? Also du legst einen Artikel in den Warenkorb und dann kriegst du auf der Seite, die dir dann angezeigt wird, Vorschläge für andere Artikel.
Also und frei nach dem Motto, ich habe mir gerade eine Waschmaschine bestellt, dann kriegst du einen Vorschlag für Waschmittel.
Waschmittel, ja.
Wenn es doch immer nur so wäre.
Ja. Also, ja, das Problem haben sie noch so ein bisschen, ne, dass sie dir dann andere Waschmaschinen anzeigen. Aber du bist an der Stelle, hast du noch nicht bestellt. Mhm. Ne? Und sein Vice President hat gesagt, nee, machen wir nicht, das hält die Leute davon ab zu bestellen, das lenkt sie ab, nicht in den Bestellprozess einbinden. Mhm. Der Engineer hat das aber trotzdem eingebaut, AB-Test, der hat gezeigt, irgendwie 5% mehr Umsatz, also ist das jetzt drin. Und wenn man sich das anguckt, muss man mal Unternehmen überlegen, in welchem Unternehmen hätte ein Engineer sowas gegen die Meinung eines Senior Managers machen können?
Das ist eine gute Frage. Das sind wahrscheinlich nicht viele.
Ne?
Also, das heißt, ja gut, AB-Testing wäre jetzt halt quasi die zweite Variante, etwas zu testen, ne?
Ja, AB-Testing ist natürlich immer einfacher, wenn man überhaupt ein Produkt hast. Er hat auch so ein schönes Beispiel dahin, wenn du eine Software bauen willst, die du verkaufen willst, ne? Mhm. Mach doch einfach mal kurz die Webseite, schreib die Features hin, die du verkaufen willst und guck, wie viele Leute das downloaden würden. Ohne irgendwas zum Download anzubieten. Wie viele Leute klicken tatsächlich auf den Download-Button?
Also quasi so ein Blindtest. Du bietest was an und sagst, ja, hier Download und dann kommt ein Fenster, sorry, Download ist nicht mehr verfügbar oder weiß der Geier was, irgendeine Meldung hat und du zählst einfach nur hoch.
Genau. Also er selber hat das bei ImView gemacht. Das ist sowas ähnliches wie Second Life, wo man halt irgendwie mit 3D-Charakteren sich treffen kann. Und die haben halt sehr viel Zeit rein investiert, dieses Produkt initial live zu bringen. Und dann hatten sie das fertige Produkt und hatten die Features da drauf und es hat halt keiner runtergeladen. Ja. Und hat halt gemeint, eigentlich hätten wir nur die Webseite machen müssen, um rauszufinden, nee, ist irgendwas hier falsch.
Das macht keiner.
Ja.
Auch nicht
schlecht. Ja, gut. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, das ist das sogenannte MVP, Minimal Viable Product. Im Deutschen heißt das MFP. Ich habe nur keine Ahnung, wofür das F steht. Also minimal.
Minimalstes funktionierendes.
Minimals funktionierendes Produkt, ja, kann schon sein. Und dieses minimal funktionierende Produkt beschreibt halt oder Minimal Feature Set, sagt man manchmal, also das minimale Feature Set, das ein Produkt haben muss, damit Leute es benutzen können.
Ja.
Und das ist gerade im Softwarebereich, aber auch wenn du ein anderes Produkt rausbringst, was ist das Minimale, was man Leuten rausgeben muss, damit es überhaupt ihnen irgendwas bringt? Und damit sollte man anfangen, um überhaupt mal zu testen, ob irgendjemand wirklich das Problem hat, was man meint, da lösen zu müssen.
Also das heißt, bei dem Steuerding, bei dem Steuerbeispiel, was du vorhin gebracht hast, haben sie wirklich erstmal gesagt, okay, das Minimalste, was man machen möchte, das ist, ich gebe quasi an, was ich verdiene, ich gebe meine Steuerklasse an und ich habe eine Tabelle, wo ich meine Rechnung reinhacke, was ich von der Steuer absetzen kann. So, und das ist ja mal das Minimalste, was man braucht. Funktioniert nur für den Standard Steuerzahler, sagen wir es mal so. Nicht für Firmen, nicht für gar nichts, aber das ist mal so eine Basis, die brauchen sie alle und wenn ich das habe, kann ich damit raus und gucken, wird's genutzt oder nicht.
Ja, genau. Mhm. Dann an gehen wir mal in einen spezifischen Bereich rein, den ich sehr spannend fand. Mhm. Nämlich den Richtungswechsel. Richtungswechsel bedeutet, Kurswechsel bedeutet, das ist eigentlich das, was Jens gemacht hat, ne? Der wollte Videos verkaufen, hat festgestellt, Videos, also Lernvideos verkaufen funktioniert mit Endkonsumern nicht, die geben da kein Geld für. Und wir versuchen jetzt die Software an Unternehmen zu verkaufen. Also das Unternehmen, das in-house nutzen kann, können, um ihre Mitarbeiter zu schulen. Das ist ein sogenanntes Customer Segment Pivot, also eine Änderung des Kundensegment. Und es gibt da so 10 Stück von. Ich such mal den besten Artikel, den ich dazu finde, raus und verlinke den. Die müssen wir nicht alle durchgehen. Aber das ist so eine typische Art. Man stellt halt irgendwie fest, es klappt nicht. Man kommt mit der Idee nicht weiter. Und statt dann zu sagen, okay, schmeißen wir alles hin, ist scheiße gelaufen, wir machen das nächste Startup auch, bleibt man bei seiner Vision. In Jens Fall halt Schulungsvideos verkaufen. Ja. Und beziehungsweise eine Plattform für Schulungsvideos anbieten und wechselt einfach das Kundensegment.
Mhm. Hättest da aber auch nicht das getan, erstmal zu gucken, warum die Kunden das nicht annehmen, die aktuellen?
Ja, das ist die große Frage, ne? Also soll ich weitermachen oder soll ich einen Kurswechsel vollziehen? Also Kurskorrektur oder Kurswechsel? Mhm. Und das ist eine der schwierigsten Sachen, beschreibt er auch, die man machen muss. Also mit AB-Test kriegst du halt immer nur raus, ob das Feature jetzt mehr bringt oder nicht. Mhm. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass man den Kurs halt komplett wechselst. Und das Problem als Startup ist, du kennst deinen Markt nicht und du kannst Marktstudien lesen, so viele wie du willst, und du kannst auch Kunden fragen. Die Kunden sagen dir aber nicht, was sie wirklich brauchen.
Die Kunden kommen dann immer mit solchen Dingen wie, wenn der Button jetzt hat, nicht grün ist, sondern oliv, dann gefällt er mir besser. Und du denkst dir so,
Also das ist auch so einer der Punkte, den er immer anbringt. Man soll natürlich auch die Kunden fragen und das, was sie sagen, ernst nehmen. Man soll aber auch einfach gucken, wie die Kunden sich verhalten und daran erkennen, was sie wirklich brauchen.
Gut, das ist ja jetzt aber für ein Internetgeschäft relativ schwierig, die Kunden zu betrachten. Ich meine, AB-Feature ist eine Möglichkeit, Klickhäufigkeiten und so weiter auszutesten, aber wenn ich mir überlege, du verlässt eine Homepage und es kommt erstmal so ein Pop-up, warum gefällt Ihnen das Angebot nicht, das wird wahrscheinlich seltenst jemand ausfüllen. Also
ja, das klappt nicht. Nee, du musst einfach gucken, an welchen Dingern die gescheitert sind. Mhm. Also, ich meine, das sind immer die verrücktesten Dinge, aber das merkt man schon. Sag ich mal. Es gibt ja mittlerweile Software, die da jeden Klick aufzeichnen kann. Dann siehst du einfach, warum Kunden zum Beispiel abspringen, warum sie zum Beispiel nicht kaufen. Und dann kann man immer noch das Ganze mit User Research zusammenbringen. Also es ist ein bisschen auch so eine Kombination. Du musst zum einen Experimente mit klaren Messungen haben, so dass du also im Nachhinein statistisch klar bist, ist das nun erfolgreich oder nicht. Aber gleichzeitig kannst du für die Hypothesengewinnung, also für das, was du lernen willst, kannst du natürlich auch auf Kunden hören oder selber Ideen haben, woran es jetzt liegen könnte. Mhm. Nur fürs Testen musst du dann halt echte Statistik verwenden. Mhm.
Genau, und da gibt es dann irgendwie einen Unterschied für einzelne Features im Produkt oder das ganze Produkt zu testen, oder wie läuft das? Weil die Frage, die ich mir dann halt auch stelle, vielleicht ist das Produkt ja richtig, aber die Features sind falsch. Das heißt, wir haben dann ein Beispiel, warum kaufen die Leute nicht ein? Weil sie den Kaufen-Button nicht finden, ja? Das wäre ja quasi ein Feature. Und die andere Möglichkeit wäre, warum kaufen die Leute nichts ein? Weil die komplette Webseite nicht angenommen wird, aus welchen Gründen auch immer.
Naja, aber du siehst ja, wie viele Leute in den Warenkorb tun an der Stelle. Also das kannst du ja messen. Also wenn die Leute ganz viel in den Warenkorb tun und dann aber nie bestellen, dann würde ich sagen, okay, die finden den Kaufen-Button nicht.
Ja.
Oder ihnen gefällt das Payment-System nicht. Oder sie stellen dann fest, dass du 20 Euro Versandkosten nimmst und das geht ihnen halt tierisch auf die Nerven. Dann kannst du mal einen AB-Test machen, wie viele bestellen würden, wenn du keine Versandkosten nimmst. Mhm. Und dann oder du machst dann einen AB-Test, wo der Kaufen-Button ist, sodass sie am besten den Kaufen-Button finden.
Ja. Aber das sind ja wirklich, das sind dann aber viele, viele Stellschrauben.
Also deswegen möchtest du das möglichst automatisiert machen und möglichst viele kleine Experimente, um halt eine Idee zu bekommen, was tatsächlich Sache ist. Mhm. Also ich greife jetzt mal vor, wir werden wahrscheinlich auch nochmal das Buch von meinem Kollegen Lean Enterprise besprechen, was auf dieses Buch aufbaut. Und Lean Enterprise, da gibt es den schönen Begriff eines Hippos. Ein Hippo Pferd. Ist ein Nilpferd, genau. Aber Nilpferd, ja. Hippo steht für Highest Paid Person's Opinion. Also die Meinung der Person, die am besten bezahlt wird. Das ist ja normalerweise die Strategie, wie so im Unternehmen Entscheidungen gefällt werden.
Mhm. Der Chef, der am meisten Geld verdient, hat immer recht.
Genau. Und da musst du weg, weil der ist definitionsgemäß am weitesten weg von der eigentlichen Arbeit. Mhm. Und am weitesten weg von den eigentlichen Kunden.
Das heißt, er hat am wenigsten Ahnung, wie das reale Leben draußen so tickt.
Ja. Das mögen diese Leute nicht gerne hören, aber es ist so.
Ja, ich meine, sie tragen zwar die ganze Verantwortung, wenn das schief läuft, dann sind notfalls sie dran, aber sie haben, glaube ich, wirklich am, naja, das kommt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Chef drauf an, aber das ist immer so, wenn du aus dem Umfeld rauskommst, wo du mit deinen Kunden zu tun hast, dann verlierst du nach ein paar Jahren einfach das Gespür dafür, wie das gerade draußen aussieht. Das macht schon Sinn, auf jeden Fall, ne?
Ja. Hm. Okay, wollen wir vielleicht das ein oder andere Pivot nochmal besprechen?
Ja, also ich suche mir mal so jetzt noch zwei, drei raus und frag dich mal speziell dazu. Ich meine, eins haben wir ja schon angefangen. Das war so diese Frage nach dem Single Feature oder Whole Product, also das einzelne Feature oder das ganze Produkt. Was ist damit gemeint? Also wie gucke ich mir das an?
Also das ist, du meinst das Zoom-In oder Zoom-Out-Pivot?
Genau, also wie.
Ja, also es kann halt sein, dass du feststellst, du hast eine Social-Media-Plattform gebaut, wo Leute Beiträge miteinander teilen können. Und irgendwie nutzen die aber nur die Chat-Funktion. Mhm. Weil alles andere kann Facebook viel besser als du und sie wollen das auch, sie nutzen das auch irgendwie nicht, aber die Chat-Funktion, die nutzen sie total. Mhm. Und dann würdest du sagen, okay, ich mache ein Zoom-In-Pivot, ich schmeiß alles andere aus meinem Projekt weg, aus meinem Produkt weg und konzentriere mich jetzt nur darauf, diese Chat-Funktion zu benutzen. Mhm. Um halt Leuten die Möglichkeit zu geben, das besondere Feature, was ich jetzt zum Beispiel bei mir im Chat habe, ja, weiter zu benutzen. Das Zoom-Out-Pivot ist genau das Gegenteil. Das ist vielleicht so Twitter gewesen.
Ja.
Die haben halt am Anfang diese ganzen, also dieses eine Feature gehabt, ich teile mit meinen nee, Twitter ist ein blödes Beispiel. Das Zoom-Out, das heißt, du hast ein ganzes Produkt und da wird quasi ein Single-Feature draus. Ich überlege gerade, ob es irgendwie ein gutes Beispiel davon gibt.
WhatsApp ist aufgekauft worden von Facebook und da wurde aus dem ganzen Produkt WhatsApp ein Feature von Facebook, nämlich der Chat.
Ja, das war jetzt nicht direkt ein Kurswechsel, aber könnte so ungefähr was das beschreiben, ja. Mhm.
Ja. Mhm. Ja, okay, ich glaube, ich habe die Idee verstanden. Also das heißt, entweder schmeißt du alles weg, hast nur noch ein Feature oder du hast ein Feature und baust noch mehr außenrum.
Genau.
Ne? Ah, okay, gut, das macht Sinn. Hat's mit dem Plattform-Pivot auf sich?
Plattform-Pivot ist eigentlich was Jens auch gemacht hat. Der hat so gleichzeitig einen Customer-Segment-Pivot als auch einen Plattform-Pivot gemacht. Mhm. Der hatte ja grundsätzlich am Anfang eine Applikation und diese Applikation war im Internet und konnte benutzt werden.
Ja.
Das war also eine Applikation. Und jetzt hat er einen Plattform-Pivot gemacht und bietet jetzt eine Plattform an. Nämlich eine Plattform von mehreren Applikationen für die einzelnen Unternehmen, die bei ihm halt Schulungsvideos hosten und die dann intern benutzen.
Hat dann quasi die Mandantenfähigkeit hergestellt, ne?
Ja, genau, das ist so ein bisschen Mandantenfähigkeit herstellen. Man kann das auch umdrehen, man kann das auch in die andere Richtung machen, dass man feststellt, als Plattform taugt das Ganze nicht, aber die Beispiel-App, die wir da drauf gebaut haben, die wollen ganz viele nutzen, da machen wir jetzt eine Applikation drauf und schmeißen die Plattform weg. Mhm. Also das sind so die beiden Richtungen, die man da machen kann.
Mhm. Oh, das ist ja nicht verkehrt. Okay, hast du noch ein Pivot, was du auf jeden Fall vorstellen willst, bevor wir dann weitergehen?
Das Channel-Pivot ist nochmal ganz interessant. Mhm. Also insbesondere, wenn man den Sales-Channel betrachtet, also es macht halt einen riesen Unterschied, ob man jetzt auf Messen verkauft, Unternehmen zu Unternehmen, ob man im Laden verkauft oder ob man im Internet verkauft. Und zum Beispiel Google hat ja einen Channel-Pivot mit seinen Nexus-Geräten gemacht. Ja. Die haben festgestellt, die Nexus-Geräte werden im Internet halt nur von so ein paar Mannequin gekauft, die halt nicht die Masse machen. Aber wir wollen an den Massenmarkt verkaufen. Mhm. Also haben wir gesagt, okay, wir verkaufen das jetzt auch in Läden. Und also wir gehen jetzt tatsächlich richtig in den Mediamarkt, in Saturn rein und verkaufen da Handys. Mhm. Und das ist ein wichtiger Kurswechsel eigentlich an der Stelle, weil damit ein ganz anderes Marketing, wenn du jetzt auf Messen verkaufst oder nur Business to Business verkaufst, musst du richtig Sales-Leute, die mit den Leuten reden und die sehr lange über die Konditionen reden und bei denen ist dann jedes Produkt anders. Und solche Dinge. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache.
Das kostet dann Geld und dann kriegt jeder seinen eigenen Vertrag anstatt Standardverträge und bla. Ne?
Ja. Und also bei dem Google-Beispiel war es halt so, die Leute wollten das Telefon anfassen, bevor sie es nutzen.
Ja. Das geht mir auch immer so. Ne? Also das geht mir wirklich auch immer so. Wenn ich was kaufe, dann will ich es vorher mal in der Hand gehabt haben.
Ja. Das ist, also so ein Channel-Pivot ist nochmal eine ganz interessante Sache.
Okay, dann lass uns mal weitergehen zum nächsten. Es gibt da noch dieses nächste Kapitel ist der Motor des Wachstums, wenn ich das mal so frei übersetze.
Ja, ich guck mal gerade, wie das, Wachstumsmotoren heißt es.
Genau, Wachstumsmotoren von mir aus.
Ja. Ja, das fand ich ganz interessant, weil er hat drei Wachstumsmotoren. Also wenn man so ein Startup aufbaut, fängt man mit wenigen Kunden an und macht natürlich am Anfang auch eher so Verluste, aber man will ja irgendwie einen Kunden haben, der es wirklich benutzt. Mhm. Und dann muss man sich halt überlegen, wie bekomme ich jetzt neue Kunden rein? Und da gibt's drei Modelle. Die eine ist, die Leute bleiben halt kleben, Sticky Engine of Growth. Die andere ist viral, also die Leute laden ihre Freunde ein und dadurch wird's größer. Und die letzte ist die Paid Engine, also die bezahlte Engine of Growth, das ist Marketing. Bei der ersten ist ganz einfach, wenn du eine Subscription anbietest, dann bleiben die Leute da. Ne? Also wenn du zum Beispiel Facebook nimmst, die Leute kommen immer wieder jeden Tag und nutzen Facebook, weil sie wissen wollen, was ihre Freude macht. Das ist so eine Sticky-Geschichte. Man ist da irgendwie drin gefangen. Mhm. Oder wenn du Rasierklingen verkaufst.
Ist es dann auch gut, bei den Rasierklingen ist es wirklich eindeutig, ne? Weil jede Rasierklinge passt nur auf einen Rasierertyp und dann hängst du wirklich wieder da dran.
Ja, und du musst halt regelmäßig Rasierklingen austauschen oder aufhören, dich zu rasieren.
Wie ist es mit sowas? Du meldest dich wo an und dann kommt so diese Meldung, herzlichen Dank, dass Sie sich angemeldet haben, leiten Sie diese Informationen alle Leute aus Ihrem Adressbuch weiter oder so Geschichten. Ja, das gibt's ja auch immer öfters, wo ich dann sehe.
Das wäre eher die virale Geschichte.
Ah, okay, gut. Dann lass uns aber erst noch beim Sticky Engine bleiben.
Ne? Also ja, aber viel mehr gibt's gar nicht. Also du musst halt irgendwas verkaufen, was die Leute immer und immer wieder brauchen, ne? Also entweder du verkaufst halt monatliche Subscriptions, du verkaufst irgendein Produkt, was halt nicht dauerhaft verwendet werden kann, also Rasierklingen, Nahrungsmittel.
Du guckst, dass deine Produkte direkt 2 Wochen nach der Garantiezeit den Geist aufgeben, mit Zollbruchstellen und so Späße.
Ja.
Ja, du baust in deine Autos Lager ein, und zwar keine Industrielager, weil Industrielager würden ja ewig halten, sondern welche, die du dann austauschen kannst. Ah, okay, gut.
Ja. Vielleicht sollte man da etwas netter sein, so aus moralischen Gründen, aber you get the point.
Ja.
Die virale Engine ist halt, du hast ein Produkt, was von seiner, was davon lebt, dass die Leute, die es gut finden, das ihren Freunden weiter erzählen. Zum Beispiel Facebook, zum Beispiel LinkedIn, zum Beispiel, also diese ganzen Geschichten, die vor allen Dingen deswegen funktionieren, weil du deinen Freunden sagen willst, hast auch so eins, ne? Also er hat das schöne Beispiel drin, ein Telefon wäre so ziemlich das unnützte Accessoire auf der Welt, wenn du der Einzige wärst, der ein Telefon hätte.
Ja, kannst du dich ja nur selber anrufen und wer mit sich selbst redet, hat eh Probleme. Ja, gut, aber, ja. Ja, aber wird dieses Virale nicht mittlerweile immer schwieriger? Also ich überlege gerade, wie oft, dass ich irgendwie es gab mal so eine Zeit, da hat das Ganze bei mir im Freundeskreis angefangen und da gab es wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr, eine Zeit, wo ich genervt war von diesen E-Mails, weil die Leute immer gesagt haben, ja, ich importiere hier mein Adressbuch und dann darfst du auch allen Leuten aus meinem Adressbuch eine E-Mail schicken, dass ich jetzt dieses Produkt oder diese Plattform hier verwende und sie dazu einlade, das auch zu tun.
Ja, ich glaube, da muss man halt ziemlich aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Ne? Aber ich meine, viral ist halt nicht nur im Internet. Ne? Mhm. Viral ist auch so Dinge wie du hast ein cooles Produkt, was weiß ich, so ein Ladegerät fürs Handy, was du mit dir rumtragen kannst. Ne? Diese Akkus da. Mhm. Und wenn du das so cool findest, also weil das Produkt so cool findest, schenkst du das all deiner Familie zu Weihnachten. Ist auch ein guter, und die finden das dann auch so cool und nächstes Jahr verschenken die das auch. Mhm. Weißt du?
Ja. Mhm.
Also auch das ist irgendwie eine Art von viral, weil du, ne, oder jeder sieht bei dir, ach, der Weini kann jetzt viel lockerer in seinem Leben umgehen, weil er so einen mobilen Charger hat. Den muss ich mir auch kaufen. Mhm. Ne? Oder jemand hört unseren Podcast und wir empfehlen irgendein Produkt oder beziehungsweise wir reden über irgendein Produkt und die finden das so cool, dass sie dann in ihrem Podcast auch drüber erzählen und ne, das sind die viralen Geschichten. Das ist natürlich sind die sozialen Netzwerke für virale Geschichten so das Paradebeispiel, weil sie nur so funktionieren oder fast nur so funktionieren. Aber virale Geschichten gibt's auch woanders. Mhm.
Ja, das sind ja dann auch immer so ein bisschen, du musst gucken, dass du dann in deiner Zielgruppe die kritische Masse erreichst und irgendwie so einen Trend setzt und dann kommt das irgendwie so ein bisschen von alleine, ne?
Genau.
Man muss nicht unbedingt online sein, aber online ist halt momentan so ein bisschen das einfachste zu bedienende Mittel, sagen wir es mal so.
Wie viele Dinge finden heutzutage noch, also so auch forward going, wie viele Dinge finden noch offline statt?
Ach, Musik. Also ja, also sagen wir so, es gibt einfach, wir hatten es ja vorhin schon.
Musik ist übrigens ein schönes Beispiel für viral.
Genau.
Ne? Weil irgendwo musst du die Musik ja herhören.
Genau, aber da gibt's ja auch mittlerweile einen Trend, ich will jetzt nicht so weit abschweifen, aber dass die Musiker ihr eigenes Zeug selbst publizieren, ohne es irgendwo geschützt zu haben, weil die deutsche Rechtsprechung lässt das zu. Das ist eigentlich ganz einfach, das habe ich mir jetzt gerade angelesen. Und das ist dann wirklich so ein bisschen die virale Verteilung. Das heißt, da gibt's viele Beispiele, die reich und die nicht reich sind, aber schon berühmt. Ne? Also das heißt, die machen kein Geld damit, aber es kennt sie jeder. Das ist so ein bisschen ein viraler Effekt, denke ich. Ne? Und dann musst du den Punkt erkennen, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt eine mit meinem Produkt, was auch immer es ist, einen Punkt erreicht, wo ich anfangen kann, Geld damit zu verdienen.
Ja, wobei die Lean Startup funktioniert natürlich auch, wenn du kein Geld dafür bekommst. Du musst halt nur irgendeine andere Key-Matrix haben. Also du musst nach irgendwas musst du halt gehen. Ich meine, auch du als Musiker, selbst wenn du deine Musik frei ins Internet stellst, irgendwo machst du das. Ne? Wenn du das nicht nur, oder wenn du es nur machst, weil du es cool findest, Musik im Internet zu haben, ne, ist ein bisschen komisch. Also du stellst dir ins Internet, weil du möchtest, dass besonders viele Leute es hören, selbst wenn du es for free rausgibst. Und du kannst dieselben Techniken anwenden, um halt möglichst viele Hörer zu bekommen, ohne vielleicht direkt Geld dafür zu bekommen.
Genau, aber die kommen dann zu meinen Konzerten, kaufen mein Merchandise, kaufen meine CDs, weil sie das Artwork geil finden und so. Ne? Also das ist ja dann quasi nicht mehr der Markt, dass du mit der Musik Geld verdienst, sondern mit dem, was es dazu gibt. Ne?
Also, ja, also wenn das dein Ziel ist, ne? Also ist dein Ziel tatsächlich Geld damit zu verdienen oder vielleicht eben möglichst viele Hörer deiner Musik zu haben. Das ist, du musst halt dein Ziel da definieren.
Genau, aber wir sind ja jetzt halt in einem Geschäftsumfeld, sagen wir es mal so. Musik ist jetzt halt vielleicht ein Beispiel. Ich bin jetzt halt auch schon zu alt, dass ich noch die Hoffnung habe, dass ich in absehbarer Zeit reich und berühmt damit werde. Aber wenn ich das auf andere Geschäfte übertrage, geht's früher oder später doch immer darum, dass ich damit meinen Lebensunterhalt zumindest mal sichern kann, ein Stück weit.
Ja, gut. Kommen wir auf die letzte Engine. Das ist so die langweiligste Engine. Das ist die bezahlte Engine. Mhm. Also der bezahlte Wachstumsmotor geht auch. Marketing ist die einfachste Sache. Oder Sales-Leute, die da hingehen und den Leuten ein Bier ausgeben, um sie dazu zu bringen, dein Unternehmensdingen zu bezahlen. Das hat man oft.
Bestechung meinst du?
Nee, nicht Bestechung. Also ja, auch Bestechung. Aber ich meine auch legale Wege und den Leuten Bier ausgeben und davon zu erzählen, wie toll das Produkt ist, ist legal. Und der Punkt hier ist, da kannst du sehr genau messen, ob diese Engine of Growth erfolgreich ist, nämlich wenn es günstiger ist, einen Kunden zu kaufen und nichts anderes ist das, du kaufst den Kunden, als das, was er wieder reinbringt. Ne? Mhm. Also wenn du für Marketing 20 Cent pro Kunden ausgibst und aber nur 19 Cent reinkriegst, dann hast du einen Verlust.
Ja.
So einfach kann man das rechnen.
Mhm. Ist es vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ja diesen Trendberuf, verdammt, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt, Social Media Manager. Das sind ja die Leute, die Geld dafür kriegen, um zu versuchen, ein virales Marketing oder eine virale Engine of Growth anzuschmeißen.
Ja, das sind ja erstmal Leute, die deine Facebook-Page betreuen, glaube ich.
Ja, nicht nur, aber da geht's ja auch eher drum, dass du Werbung in den Social Medias machst, was auch immer das umfasst. Also ich meine, da gibt's ja viele, viele, viele Plattformen, ne?
Ja.
Ist es nicht auch eigentlich dann so ein Mix aus Paid und Viral?
Nö, wieso? Die bezahlen doch nichts. Also ich meine, ja, du bezahlst für den Typen, der das macht.
Hm. Achso, aber ich gebe... okay, gut. Ich glaube, da ist die Diskussion würde jetzt sehr haarspalterisch werden. Aber ich glaube, ich weiß, um was es geht. Also das heißt, immer wenn ich Geld dafür ausgebe, ob ich jetzt Werbung mache oder auf Messen fahre, es kostet mich ja auch Geld, oder Leute irgendwie Werbegeschenke und so ein Kram, das ist ja alles Geld, was ich ausgebe dafür, dass ich berühmt werde oder erkannt werde auf dem Markt und dann Leute anfangen, mein Produkt zu nutzen. Ne? Darum geht's so ein bisschen, ne?
Ja.
Die klassische Werbeschiene halt.
Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir ab.
Also, ich versuche nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen und du unterbrichst mich rüde, wenn ich wieder was falsch verstanden habe. Ne?
Ja.
Würde ich mal sagen. Also, das heißt, in dem Buch geht's, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, hauptsächlich darum, sich zu betrachten, wie kann ich denn ein schlankes Startup gründen? Schlank in dem Sinne, dass ich relativ wenig fest definiere und immer darauf gucke, okay, wie funktioniert das jetzt und ist das richtig, was ich mache oder nicht? Also das heißt, ich habe dann eine relativ kurzfristige Steuerung. Das war dieses Beispiel mit der Rakete versus das Auto. Die Rakete schicke ich los und dann fliegt sie. Und ich habe keinen Einfluss mehr rein, aber ich sollte eher gucken, dass ich das wie beim Autofahren mache. Ein bisschen steuern, gucken, wo geht's hin, stimmt das, und dann notfalls wieder korrigieren.
Ja.
So, dann genau. Habe ich das Wichtigste beim Steuern ist natürlich dieses Messen. Also das heißt so dieses, ich baue irgendwas, ich messe den Erfolg auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und dann lerne ich daraus und dann baue ich das nächste und dann messe ich das wieder und dann lerne ich wieder daraus und dann gucke ich, dass das so irgendwie funktioniert. Ne? Also das heißt, ich muss mir ganz genau überlegen, was baue ich, wie messe ich das und dann geht's weiter.
Ja.
So, und dann gibt's ein paar Beispiele, wie ich denn reagieren kann auf das, was ich gemessen habe oder Wege, die ich gehen kann, um eben meine Erkenntnis umzusetzen. Das waren diese Pivots, die wir hatten. Also das heißt, ich ich sollte keine Angst davor haben, mein Produkt entweder ein bisschen einzuschränken. Sprich, ich nehme das einzige Feature raus, was wirklich genutzt wird und mache daraus ein eigenes Produkt, schmeiß den Rest weg. Oder ich habe ein Feature, was funktioniert und baue noch andere Features außenrum. Dann hatten wir, glaube ich, noch diese den Channel Pivot, also das heißt, ich gucke mir dann auch einzelne Kanäle an. Jetzt so, wir hatten das Beispiel Sales Channel. Das heißt, ich kann ein bisschen am Preis drehen, ich kann ein bisschen an Features drehen, ich kann gucken, an wen ich das verkaufe und so weiter. Und das sind quasi so die Stellschrauben. Also diese Pivots sind die Stellschrauben für das, was ich dann gelernt habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, genau.
Okay, und am Schluss geht's dann natürlich drum, ich möchte auch wachsen, weil am Ende des Tages geht es immer darum, leider, dass ich wachse.
Ja, also zumindest der Umsatz muss wachsen, nicht?
Genau.
Zumindest so, dass ich profitabel bin.
Genau. Aber na gut, das ist eine andere Diskussion. Da können wir dann gleich einsteigen. Also das heißt, es gibt diese drei Motoren des Wachstums. Einmal guckst du, dass die Leute bei dir bleiben, indem du eine temporale Geschichte anbietest, das heißt monatliches Bezahlen oder einfach Verschleißteile und sonstige Geschichten. Der virale Motor funktioniert dann wirklich so, dass ich dann ein Produkt auf den Markt bringe, was so geil ist, dass es alle nutzen möchten oder dass es alle verschenken oder dass ich eine Plattform bereitstelle, die so coole Features hat, dass sich alle darauf anmelden. Und ganz am Schluss natürlich noch die Bezahlversion. Also das heißt, ich gebe Geld für Werbung aus. In welcher Art und Weise auch immer. Messen, Plakate, T-Shirts, Geschenke, Werbegespräche, solche Geschichten. Ne? Also das heißt, da kann ich dann wachsen.
Traditionelle Sales. Also
traditionelle Sales, genau.
Business to Business ist ja immer so die Sales-Leute, die dann bei den Hotels vorsprechen.
Und so. Genau, so Geschichten. Und jetzt noch kurz den Einstieg in die Diskussion. So diese Growth-Geschichte, das ist immer so ein bisschen ein Ding, wo ich mittlerweile sage, wenn alle immer nur versuchen, weiterzuwachsen bis ins Unendliche, dann haben wir einen Fehler im System. Wir sollten eher gucken, dass wir wachsen, bis wir an Maß erreicht haben, wo wir sagen, okay, davon kann ich jetzt leben und das bringt genug Geld ein, dass ich so davon leben kann, wie ich möchte. Und irgendwann muss man dann auch mal sagen, okay, wir wachsen jetzt nicht mehr weiter, weil eben so eine natürliche Grenze erreicht ist. Ne? Gibt ja immer so eine Geschichte, okay, wenn du...
Ja, ich glaube, an der Stelle interpretierst du den Wachstum ein bisschen falsch.
Ja, okay.
Du musst ja auch, also wenn du diese Sticky Engine of Growth anguckst,
ja,
dann ist der Wachstum nicht bezogen auf mehr Kunden, sondern überhaupt, also wenn ich bei dir Rasierklingen bestelle, jeden Monat.
Ja.
Und du kannst jetzt von deinen 10.000 Rasierklingen im Monat leben.
Ja.
Wenn im nächsten Monat nur 5.000 Leute Rasierklingen bei dir bestellen, dann hast du halt ein Problem. Und an der Stelle siehst du, also Wachstum bezieht sich darauf, jeder Kunde, also jeder neue Kauf ist irgendwo Wachstum.
Ach so, nee, weil ich meine, überspitzt formuliert habe ich jetzt die Sticky Engine so verstanden, dass du darauf aus bist, dass jeder Mensch auf dieser Welt, der sich rasiert, bei dir Rasierklingen bestellt. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du ja nicht mehr weiter wachsen.
Ne? Das stimmt,
das,
ja.
Und das heißt, spätestens da hast du eine natürliche Grenze. Aber es ist ja nicht absehbar, dass du eben das erreichst, sondern dann musst du dir überlegen, Rasierklingen ist jetzt ein Scheißbeispiel, ne? Sagen wir mal, du hast ein Produkt, hier deine Steuersoftware, ne? Und du hast eine Steuersoftware, die ist für Privatkunden gedacht. Und wenn du dann jetzt halt in deinem Bereich, in deinem Land, in deinem Bundesland, in deinem Staat, wo auch immer, sagen wir mal, 20% Marktdurchdringung erreicht hast und weiteres Wachstum nur dadurch möglich wäre, auch noch Geschäftskunden mit reinzunehmen. Aber die Entwicklung für die Geschäftskunden verdammt aufwendig ist, weil das ein komplett anderes Steuerrecht ist, dann wäre ich fast dafür zu sagen, du solltest dir ganz genau überlegen, ob du den Schritt gehst, weil wenn du das alles investierst, um noch weiter zu wachsen und es geht dann schief, dann hast du ja ein Geschäft, was gut lief, mit deinen Privatkunden in den Sand gesetzt, dadurch, dass du dein Marktsegment verlassen hast. Ne? Das ist ja die Diskussion. Das hatten wir damals bei dem Buch, verdammt, wie hieß es? Ich hab's schon wieder vergessen.
Ja.
Von dem Andy irgendwas.
Andy Hunt? Nee.
Das war mit dem Meeting Talk, Meetings are Toxic.
Ach so,
das.
Ja, hier,
wenn es nicht schon so lange her wäre.
Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es hieß. Das war ja auch eine ganz frühe Episode.
Ja, genau. Aber der hat ja auch in seinem Ding gesagt, wenn du ein Startup bist, dann musst du auch einfach irgendwann sagen, okay, ich habe ein Produkt, das ist bis, keine Ahnung, ich habe eine Plattform, das ist bis 500 Nutzer da. Und wenn jetzt einer kommt von meinen 1000 Nutzern und sagt so, ja gut, ich habe jetzt hier deine Plattform, damit kann ich meine 500 Kunden bedienen, aber ich habe jetzt mehr wie 500 Kunden, dann musst du auch bereit sein, ihn gehen zu lassen und zu sagen, weißt du was, ich kann dir diese andere Plattform empfehlen, die ist für mehr als 500 Kunden gedacht, deswegen helfe ich dir jetzt halt dahin zu migrieren. Ne? Also das heißt auch Kunden gehen zu lassen. Das fand ich immer sehr charmant, so ein bisschen, ne? Weil das dieses Wachstum, das nervt mich momentan irgendwie gerade so ein bisschen.
Naja, dieses Wachstum ist sicher etwas, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, das ist eine gute Idee. Man muss das, glaube ich, aber auch ein bisschen Rework heißt das übrigens. Episode 3.
Genau, Episode 3. Und da habe ich mich dran erinnert.
Ja, du hast dich aber nicht an den Titel erinnert, mein Freund.
Ja.
Das war die erste nach iristischer Dialektik. Mann.
Ah, wie cool.
Ja.
Also Rework, ne?
Ja, also Rework. Das, ich würde dir nur zum Teil wieder zustimmen. Also ich meine, es macht natürlich keinen Sinn, auf dem Mobiltelefon eine deutsche Steuererklärung für ein Unternehmen zu machen. Wahrscheinlich kriegt man es auf dem Mobiltelefon nicht hin, eine deutsche Steuererklärung überhaupt zu machen. Aber
davon abgesehen.
Wenn du jetzt irgendwie 10.000 Nutzer hast, ne? Und davon kannst du jetzt leben. Und von diesen 10.000 sagen dir irgendwie 50, hey, ich mache jetzt meine private damit, aber ich bin auch Geschäftsführer in einem Unternehmen und ich würde das total gerne, so eine Applikation auch im Geschäft verwenden. Da müsstest du halt überlegen, fange ich da jetzt ein Experiment an, ich persönlich würde sagen, ja, okay, aber das ist eine ganz andere Applikation und das ist ein ganz anderes Preismodell, weil ihr wollt was ganz anderes haben. Würdest du dann einfach überlegen, glaubst du, dass die 50, also das ist dann eine Glaubensfrage, glaubst du, dass die 50 Leute genügend Potenzial bieten, um da tatsächlich langfristig Gewinn mitzumachen. Und wenn du das glaubst, dann setzt du ein Experiment auf, machst eine neue Applikation, die das macht. Mhm. Und guckst dann, ob das Experiment deine Theorie bestätigt oder nicht.
Okay, also das heißt, du fängst dann quasi wieder von vorne an. Du machst dir eine Vision, überlegst dir, was willst du eigentlich, dann gehst du los und guckst erstmal, okay, die Basisfunktionalitäten kannst du ja von deiner alten App übernehmen. Und dann gehst du los und baust mal so die nächsten ersten Features ein, die du dann für Geschäftssteuererklärungen brauchst. Und dann gehst du quasi wieder von vorne los, ne?
Das ist ja, jetzt genau. Dein Vorschlag. Den das, aber das ist auch so ein bisschen die Theorie von Lean Startup, dass du eigentlich nie aufhörst, Experimente zu machen. Mhm. Selbst, also deswegen gibt's halt auch dieses Lean Enterprise, also dieses Lean Unternehmen,
ja.
wo man halt sagt, du darfst eigentlich nie aufhören, Hypothesen zu bilden und sie zu überprüfen, weil dann ist Stillstand. Mhm.
Gut, das macht ja eigentlich alles Sinn soweit, ne?
Ja. Und vielleicht da auch nochmal sich klar zu machen, dass echte Innovationen auch immer ein Risiko sind. Also du kannst mit Iterationen und Produkte ein bisschen verbessern, kannst du sehr weit kommen. Aber eine richtige Innovation ist halt so ein Schritt ins kalte Wasser. Also diese Geschichte, Taxes auf dem Mobiltelefon auszufüllen, das kam nicht durch Customer Feedback. Die haben gesagt, oh, das könnte vielleicht klappen, und dann haben sie es ausprobiert und es hat geklappt. Es hätte aber auch nicht klappen können. Und Innovation ist nicht sicher, das ist immer was ausprobieren, was halt nicht klappen kann. Und das muss einem klar sein. Mhm. Und dann muss man nur halt gucken, dass man das anständig statistisch mit Hypothesen und so weiter macht, dass man nachher auch was gelernt hat. Weil diese Geschichte, also es gibt ja dieses Just-Do-It-Management, ne? Ja. Bau einfach eine Applikation und dann bring sie raus und guck, was passiert.
Genau.
Naja, da kannst du halt nicht, da kannst du halt nicht, also gucken, was passiert, da kannst du nicht bei fehlschlagen. Weil du siehst immer, was passiert.
Richtig, also sagen wir es mal so, aber das sind ja dann auch so Dinge, das sind die Experimente auf hohem Niveau, wo du dann erstmal ein Rudel, also sagen wir mal, wo du auch erstmal 5 Entwickler für ein Jahr lang bezahlen kannst, bevor du irgendwas hast, was du ausprobieren kannst, ne? Aber das ist ja dann auch schon wieder zu viel investiert, um ein einfaches Experiment zu sein.
Naja, du darfst halt nicht ein halbes Jahr analysieren, was man machen könnte, um dann ein Experiment zu machen. Das ist ja Quatsch.
Eben, ne?
Also ich meine, um eine Hypothese zu bilden, braucht unser einer 5 Sekunden. Ne? Also wenn ich zu dir jetzt sagen würde, könntest du einen Schuhladen aufmachen bei dir in der Straße, würdest du sagen?
Nein.
Gut. So, und wenn du das jetzt ernst machen willst, dann formulierst du diese Hypothese so um, dass du sie überprüfen kannst, und dann stellst du wahrscheinlich fest, dass sie tatsächlich keinen Schuhladen bei dir aufmachen.
Genau. Es sei denn, es sind Gebrauchtschuhe, die könnte ich hier vielleicht sogar loswerden. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, gut. Okay. Beenden wir es dann damit?
Ja, willst du irgendwie noch so ein Schlusswort machen, oder war das Gebrauchtschuh-Beispiel Schlusswort genug?
Das Gebrauch, ja, also ich glaube, jeder, der sich mit Innovation beschäftigt und so ein bisschen eine Ahnung haben will, wie er das besser managen kann, wie man, also weil er sagt halt, Innovation kann man managen. Mhm. Man kann, Innovationen sind zwar bottom-up, aber man kann sie managen, wenn man halt ein Evaluierungsframework drumherum legt.
Ja.
Der sollte das Buch lesen, und wen das nicht interessiert, der soll es nicht lesen. Im Übrigen, glaube ich, die Episode war merklich schlecht vorbereitet, weil ich meine Notizen verloren habe. Dafür entschuldige ich mich hier in einer Form und gelobe Besserung und
genau.
Versuche meine Notizen beim nächsten Germanwings-Flug nicht zu verlieren.
Also notfalls, vielleicht meldet sich Germanwings ja bei dir und sagt, wir haben ihr Notizbuch gefunden.
Ich habe nachgefragt, sie hatten das nicht mehr.
Nicht?
Ja, dann keine Ahnung, was sie mit gefundenen Notizbüchern machen.
Das werden sie wahrscheinlich einfach mit den ganzen Zeitungen wegschmeißen.
Ja,
das kann schon sein. Schade drum. Naja, okay, dann in diesem Sinne.
Bis dann.
Genau, bis dann.
Ja, Also ich habe hier ja meinen alten Münster Winterbier dunkel. Mhm. Ja, schönes Winterbier. Schön dunkel, schön geschmacksvoll. Mhm. Aber jetzt auch nicht das ultimative Geschmackserlebnis. Vanni, du hast einen Klappentext.
Genau, also ich hatte das Krušovice, im Porttschechisches Bier Imperial heißt das. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Also ich lese einfach mal vor. Ein böhmisches Bier, Original, Brauerei, Abfüllung, Königliche Brauerei, Krušovice, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Zutaten, Wasser, Gerste, Malz, Hopfen, hergestellt von Heineken, Tschechrepublika. Ah, guck mal, es ist
ach
von
Gott, Heineken. Ja, das kann ja nichts sein.
So, tschechisches Bier. Na, auf jeden Fall. 5,0% voll.
Ja.
Ne?
Und wie hat's geschmeckt?
Also es ist so ein bisschen rötlich, wie das Pale Ale, was wir dem letzt hatten, von den Indern. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nicht von den Indern, von den Norwegern, Dänen oder so irgendwas?
Dänen waren das.
Waren das Dänen? Ja, von mir aus.
Das waren, diese Norweger waren Dänen, ja.
Okay, die Norweger Dänen. Liegt ja fast nebendran, ne? Ich nehme mal einen letzten Schluck. Also, was ich an dem Bier sehr interessant finde, es ist verdammt herb, aber es hat nicht so diese herbe Hopfennote, sondern irgendwie so eine allgemeine Herbheit. Ansonsten ist es eigentlich auch nichts Besonderes. Es ist schön süffig, man kann das angenehm nebenher trinken. Ist jetzt aber nichts, was mich wirklich vom Hocker haut. Könnte so ein Alltagsbier sein, ne? Lässt sich immer gut trinken.